Hi, hier ist Aaron. Ich begrüße euch zu dieser Folge 178 und es ist wieder soweit. Der Andersmacher-Podcast hat wieder Geburtstag, denn am 14. Juli 2018, lang ist es her, ging meine 0. Folge an den Start. Wie üblich zu meinem Geburtstag wechsle ich heute die Seiten. Heute interviewt mich Bertrand. Warum ausgerechnet er? Das wollte er natürlich auch wissen, ihr erfahrt es gleich am Anfang. Zudem sprechen wir unter anderem über die Akquise von Podcast-Gästen, mein neues Gefühl der Selbstständigkeit, meine überschaubare Radsportkarriere und ich komme abschließend in den Genuss einer feinen Auswahl an Halbsätzen. Danke, dass ihr zuhört, ob schon seit 3 Jahren oder erst seit 3 Wochen. Danke, dass ihr meine Mission teilt, anders machen, normal zu machen. Das war alles erst der Anfang.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Wir haben also heute den 3. Geburtstag am 14. Juli 2018 hattest du die 0. Folge vom Andersmacher-Podcast. Lieber Aaron, wie bist du denn darauf gekommen, dass ich der Richtige sein könnte, dich zum 3. Geburtstag zu interviewen? Und ja, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben und wie du auf mich gekommen bist.
Ja, also hallo in die Runde. Bertrand, du bist ja ein sehr loyaler Hörer einfach vom Andersmacher Podcast und hast mir schon an vielen Stellen auch Feedback gegeben und Vorschläge gemacht für Gesprächspartner. Und dadurch, dass sich das jetzt so ein bisschen als Tradition herauskristallisiert hat, dass ich doch zum Geburtstag, also zum Jubiläum, immer im Sommer irgendwie dann sowas wie einen Seitenwechsel einbau, dachte ich mir, komm, in 2021 muss der Bertrand auch vor das Mikro. Und wo wir uns kennengelernt haben, das war doch hier bei Günter Faltins Entrepreneurship
Ganz Summit, genau, richtig? Da war das, und zwar war das in dem, also wir hatten uns gesehen in dem Seminar von Margret Rasfeld und Jamila Tressel, die war auch mit dabei. Ich glaube, da warst du in Vorbereitung von dem Interview und dann hatten wir uns hinterher an einem Tisch getroffen oder einfach gesprochen und ich kannte dich aus YouTube, aber ich kannte das Format, also reiner Podcast, das kannte ich so noch nicht und ich wusste zumindest nicht, dass du da einen Podcast machst und ich kannte dich nur über YouTube. Also insofern warst du für mich so eine Art Prominenter, den ich dann auf einmal live getroffen hatte.
Ja, ich glaube, du kanntest das Podcast-Gespräch mit Daniel Jung. Das hatten wir ja auch bei YouTube ausgespielt. Das war nämlich Folge 73 und du sprichst sie an. Genau, Margret Rasfeld und Jamila waren Folgen, ich spinke mal gerade ganz kurz, Margret Rasfeld war 110 und Jamila 116. Ja. Also für alle, die sich mit Andersmachern oder Andersmacherinnen in diesem Fall im Bildungssystem auseinandersetzen möchten, für die sind das die perfekten Folgen.
Okay, gut, jetzt ist es auch mal ein bisschen ungewohnt für dich und ich fange jetzt mal an mit dem Interview umgekehrt. Dein Name?
Aaron.
Dein Alter?
33.
Dein jetziges Zuhause?
Mein Zuhause ist in der Nähe von Aachen. Ja, Punkt.
Dein Podcast?
Was meinst du mit deinem Podcast?
Was fällt dir dazu ein?
Eskaliertes Hobby.
Okay. Dein Vorbild?
Ja, ich frage das ja auch immer und weiß natürlich ganz genau, dass das gar nicht so leicht ist. Es gibt bei mir, da schließe ich mich, glaube ich, vielen Andersmachern an, nicht so diese eine Person. Es gibt viele Menschen, die mich inspirieren. Und zuletzt war das Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum, der Kryptowährung. Mit dem habe ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt. Und solche Menschen finde ich einfach maßlos inspirierend. Und die sind dann für so einen Ausschnitt so eine Art Vorbild, aber es gibt jetzt auch nicht so die Person, wo ich so sage, boah, das ist ja so, die Person strahlt über allem anderen.
Das ist ja sowas, ich glaube, das ist die Frage, mit der deine Gäste auch die größte Schwierigkeit haben. Jeder will sich da so ein bisschen rechtfertigen, warum er da nicht eine Person nennen kann. Ich glaube, 90% der Leute geht das da irgendwie. Normalerweise kommt jetzt,
ja, das stimmt.
Normalerweise kommt jetzt bei dir die Episode mit der Bar. Ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt sage, wir gehen zusammen spazieren oder wir gehen zusammen Radfahren. Das könnte mal anfangen. Aber ich glaube, wir können auch einfach so machen, bevor ich zu den Fragen komme, würde ich gerne noch ein bisschen darüber sprechen, warum ich oder wofür mich, warum für mich das Format Podcast so spannend oder so wichtig ist. Ich hatte dich ja anfangs dann immer so als den deutschen Tim Ferriss bezeichnet. Und Tim Ferriss, der kam auch, um jetzt mal wieder zu verweisen, auf die Folge von Ute Flockenhaus, deine Lektorin. Die hatte extrem geschwärmt von Tim Ferriss, dass das so ein pfiffiger Typ wäre, ja, da in der Folge. Und ich hatte dich immer intern in meinem Kopf so gespeichert. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob du den Tim Ferriss Podcast überhaupt kennst oder ob das eine Orientierung für dich geboten hat.
Also Tim Ferriss ist mir natürlich ein guter Begriff. Hab früher auch hier seine 4-Stunden-Woche gelesen und war begeistert davon. War ja mittlerweile auch Max Scharpenack war ja zu Gast im Podcast, der diese 4-Stunden-Woche umsetzt, was ja für mich ein ganz seltener Fall ist. Das war Folge 31. Und Tim Ferriss ist aber weniger so mein inhaltliches Vorbild. Da sind wir wieder bei Vorbildern. Nämlich auch da gibt es so Personen, wo ich sage, ja, das ist so einfach Inspiration. Sondern da würde ich eher bei Joe Rogan sein, um so ganz demütig hier mal tief zu stapeln, weil Joe Rogan nicht immer so auf dieses Life-Hacking und die Performance steigern darauf aus ist, sondern er führt ja sehr persönliche Gespräche und unterhält sich einfach sehr offen, aber auch tiefgründig mit seinen Gästen. Und bei Tim Ferriss geht es häufig immer um dieses, wie kann ich schneller, höher, weiter? Und das ist in einer gewissen Lebensphase für mich, war das super spannend, deswegen habe ich viel von ihm dann konsumiert, aber seinen Podcast so habe ich nie wirklich gehört.
Okay. Jetzt komme ich noch mal ein bisschen darauf, warum ich so sehr von den Podcasts profitiere. Und ich stimme dir dazu bei Tim Ferriss, dass es bei ihm manchmal etwas stark um dieses, ja, schneller, höher, weiter, aber andererseits hatte er auch so eine vielfältige Anzahl an Gästen und für mich ist es dann immer so eine Möglichkeit, also wenn man älter wird, hat so seinen ganz schmalen beruflichen Feld, wo man sehr darauf fokussiert ist und man kriegt aber gar nicht immer so viel von anderen Bereichen mit und das ist bei Tim Ferriss schon durch diese Vielfalt an Gästen, kriegt man dann doch einen sehr viel weiteren Horizont und Tim Ferriss als Amerikaner ist natürlich dann manchmal auch sehr weit davon entfernt und bei dir ist es ja ein sehr breites Spektrum an Gästen, wo ich viele Inspirationen bekomme und das sind dann manchmal totale Zufälle mit den Dingen oder das Sachen sind, mit denen kann man auf einmal total viel anfangen und für mich war eine Sache, also ich kann mit vielen Sachen, mit vielen Gästen oder mit vielen Interviews viel anfangen, aber manchmal ist es dann ganz besonders viel. Und bei mir war, das war ein reiner Zufall, Folge 154, Alex Jacobi, der kam dann auf OKRs zu sprechen. Und mit den OKRs, das hatte erstmal direkt eine Folge für mich gehabt. Also ich bin ja sehr lange schon an der Börse aktiv und also habe da viel Erfahrung und mache das auch sehr solide und versuche mich dann immer über, also hab da auch so meine Prinzipien und meine Grundsätze, aber bei Alex Jacobi über die OKRs war das dann so, ich hatte im Januar so ein bisschen geguckt, welche Aktien gut bewertet sind oder schlecht bewertet sind Und diese OKRs, das hatte mich irgendwie interessiert. Er war ja da total begeistert davon und irgendwie so dieser Funke war übergesprungen. Also ich bin ja von meinem Beruf her Vertriebsmann und man merkt dann irgendwo, wenn dann so eine totale Begeisterung war. Und das war bei ihm so, irgendwo hatte ich den Eindruck, das war was ganz Besonderes. Also er hat mich jedenfalls dazu gebracht, danach zu schauen und ich kannte den Begriff dann gar nicht. Also OKR ist wahrscheinlich die meisten, kennt fast keiner in Deutschland. Das steht für Objectives und Key Results und ich kannte es unter diesem Begriff nicht, aber ich kannte es, also ich wusste diese Zielfokussiertheit von Google und ich habe dann tatsächlich das Buch von, das er genannt hatte, auch von John Doerr über OKRs und ich hatte früher schon mal ein Buch über Google gelesen und ich war so oder so drauf und dran gewesen, also bei Alphabet, bei Google dann Aktien zu kaufen. Und ich habe mich dann, glaube ich, eine ganze Woche, ich habe die Bücher beide wieder nochmal durchgelesen, also ich habe mich wirklich eine ganze Woche damit beschäftigt und dann hatte ich die Zahlen bei Alphabet ganz genau durchgeguckt, also ich habe da immer verschiedene Sachen, die ich dann mache und dann habe ich noch über YouTube Pichai, Sundar Pichai, dem CEO, die haben ja so eine IO-Konferenz, da hatte ich dann auch noch mehrere Stunden angehört. Und dann hatte ich tatsächlich von Alphabet 60.000 Euro an Aktien dazu gekauft und ich war so überzeugt, das mache ich eigentlich fast nie, dass ich ungefähr 6 oder 7 Leute, die ich gut kenne, denen habe ich gesagt, die sollen unbedingt Alphabet kaufen. Das ist ja so eine gewisse Verantwortung, also das habe ich noch nie gemacht, aber da war ich jetzt so überzeugt davon, dass Alphabet einfach, dass die so stabil stehen und dass dieses Prinzip von OKRs, dass das gut ist, dass ich denen geraten hatte und dann habe ich nochmal gezählt. Also ich zähle da sehr als bodenständig, wäre kein Ausdruck, also ich zähle da der bodenständigste Investor überhaupt. Und dann, ich habe das nochmal addiert jetzt in Vorbereitung für das Gespräch. Die Leute, die ich kenne, die haben dann für 140.000 dann auch nochmal Alphabet-Aktien gekauft. Also das war dann in Summe eine ganz schöne Menge. Und seit Januar hat Alphabet eben den Kurs um 50% gesteigert. Also da ist jedenfalls, wenn man das nur in Kohle umrechnet, eine ganze Menge, was darauf zurückzuführen ist. Und das war jetzt nicht das Einzige. Ich bin Physiker und arbeite seit 25 Jahren im Vertrieb und ich bin es immer so gewohnt, Quartalsziele zu haben. Und also irgendwo dieses ein Quartal hat dann Energie, man arbeitet auf irgendwas hin und das ist irgendwie was Schönes oder was ich gewohnt bin. Und ich bin jetzt seit einem Jahr, arbeite ich als Lehrer an einem Gymnasium und da hat mir das doch so ein kleines bisschen gefehlt. Und mit diesen OKRs, also das, es sind im Prinzip, bei Alphabet war das früher quartalsmäßige Ziele, die man sich gesetzt hatte. Und ich habe dann tatsächlich wieder angefangen, mir jetzt nicht um, man hat ja im Vertrieb nicht nur, Umsatz ist ein Teil, also man hat dann eben auch qualitative Ziele. Und da habe ich mir für mich selber wieder Ziele gesetzt, die dann meine Frau und noch einen externen Freund unterschreiben musste, so dass auch da ich da gut vorwärts gekommen bin. Also das waren einfach so ein paar, ein Beispiel jetzt, was ich nennen wollte, wo ich einfach von deinem Podcast sehr profitiert habe.
Ja, und das, also mich hat das sehr gefreut. Du hast ja auch damals eine Mail geschickt und hast mir das ja schon geschildert. Ein weiterer Beleg dafür, oder ein weiteres Indiz dafür, dass du es verdienst, in dieser Sonderfolge hier aufzutauchen. Ja. Weil sowas freut mich natürlich auch. Und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, hinter der nächsten Ecke kann sich ein Mensch oder eine Information befinden, die unser Leben verändert. Und ich fand das bemerkenswert, wie sehr dich diese Folge angesprochen hat und wie sehr du danach ins Machen gekommen bist. Ich meine, dann da 2 Bücher lesen, dann zu investieren und alles. Das ist schon fantastisch. Also mir fällt jetzt auf, dass ich Alex das noch nie erzählt habe. Ihm muss ich das definitiv nochmal rüberschicken, die Info.
Freut ich hätte ihm über LinkedIn dann Bescheid gesagt und da hatte er sich dann auch bedankt dafür.
Ja, also, genau, stimmt.
Aber es wäre bestimmt gut, wenn du das auch nochmal sagst. Zu deinem Podcast nochmal, oder auch, das war mir jetzt gleich aufgefallen, als ich dich gesehen habe. Also du warst dann schon was Besonderes für mich und ich glaube, ich kann auch klar ausdrücken, was das ist. Also die eine Sache ist, dass du dich unglaublich gut ausdrücken kannst. Also das merkt man an den anderen Büchern, da sagst du ja selber, das fällt dir recht leicht, dann dich ein Buch zu schreiben, was ja nicht so häufig ist. Die meisten sagen, sie sitzen dann da oder kommen nicht vorwärts oder müssen sich dazu zwingen. Oder auch für Tim Ferriss ist das immer so ein ständiger Kampf und für viele Autoren ist es ein Kampf. Und bei dir ist das, glaube ich, so dieses Ausdrucksvermögen ist sowas, da fühlst du dich wohl und das fällt dir leicht und das merkt man sowohl schriftlich als auch mündlich aus. Und ich habe da auch da wieder ein besonderes Beispiel dafür. Wir hatten uns ja bei Theo Schlaghecken, beim Live-Podcast, da hatten wir uns auch gesehen. Und das hört man auf Folge 115. Da hört man meine Frage auch. Ich stelle eine Frage.
Stimmt,
ja, und genau. Frage dann, man stammelt ja dann so ein bisschen von so einem großen Publikum als Gast, wenn man sich meldet, und auch ich war dann so ein bisschen aufgeregt und hatte dann gesagt, Mensch, Theo Schlaghecken war vorher Unternehmensberater gewesen und dann war er ausgestiegen und arbeitet jetzt so ein bisschen noch. Und ich war damals ja noch voll im Job und hatte gedacht, Mensch, bereut man das dann nicht irgendwo? Und hatte die Frage gestellt, hatte gesagt, vorher war er sogar Partner, glaube ich, in der Unternehmensberatung, da war er ausgestiegen. Und du hattest dann meine Frage nochmal zusammengefasst. Und in dem Moment, als du die Frage zusammengefasst hast, da hatte ich gedacht, also da war einfach so dieses Gefühl, so wie du die Frage formuliert hast, so hätte ich mich gerne ausgedrückt. Also das, was du gesagt hättest, das wollte ich eigentlich gerne sagen, aber konnte das nicht so schön sagen wie du. Also das war so für mich so ein ganz prägnantes Beispiel, so von deinem Ausdrucksvermögen. Das ist ja auch irgendwie was Sonderbares, dass jemand anders das, was man eigentlich sagen möchte, eigentlich treffender sagt als man selber.
Auch das freut mich natürlich. Wir können an dieser Stelle gerne mal da reinhören.
Okay.
Bertrand.
Aaron hat dir ja die Frage schon mal gestellt, wie du im Nachhinein die Entscheidung von damals siehst. Und ich würde die Frage jetzt noch mal ein bisschen gezielter stellen. Also Partner bei einer Unternehmensberatung und jetzt auch Berater, der nur 2 Tage die Woche arbeitet, das ist ja wirtschaftlich vermutlich, liegen da Welten dazwischen. Und wie siehst du jetzt so den wirtschaftlichen Aspekt? Welche Bedeutung hat jetzt Geld für dich, auch wenn du das jetzt langfristig vielleicht so siehst, dass du nie wieder in solche Bereiche kommst, in die du damals hättest kommen können? Also wie siehst du das jetzt auch auf lange Sicht, in den 20 Jahren, ja, einfach langfristig?
Welche Rolle, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, welche Rolle spielt Geld heute? Die Hypothese liegt zugrunde, dass Theo heute weniger verdient, als wenn er seinem ordentlichen Weg.
Naja.
Ich will natürlich nicht zu so viel, ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber das ist die Hypothese, dass wenn du deinem ordentlichen Weg gefolgt wärst, heute mehr verdienen würdest. Wie wichtig ist dir Geld?
Ja, also ich glaube, Geld oder auch Besitztümer ist mir seitdem auch weniger wichtig geworden. Sonst würde ich vielleicht auch wieder 5 Tage arbeiten.
Jetzt können ja alle, die uns zuhören, sich ein eigenes Bild davon machen, ob es mir wirklich gelungen ist, deine Frage besser zu formulieren. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, und das stimmt, das war ja bisher das einzige Live-Event vor Corona ja noch. Und ich trage das mit sehr besonderer Erinnerung in meinem Herzen, weil es war ein sehr schöner Abend.
Okay. Gut, dann habe ich noch eine zweite Fähigkeit, die mir bei dir sehr ausgeprägt ausfällt, und das hängt vielleicht, also das finde ich auch immer sehr erstaunlich, ich weiß ja fast alles von dir, also ich habe ja von den 170 Folgen, ja, schätze ich 160 habe ich dann schon gehört, und da sind ja auch einige persönliche, also ich, da weiß man einfach irgendwann sehr viel, da vielleicht auch beiläufig noch was Verbindendes, wir sind beide, haben 4 Geschwister, also sind 5 insgesamt, und wir sind beide Nummer 4 und haben, glaube ich, beide 2 Brüder und 2 Schwestern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Korrekt. Also das sind dann auch so ein paar Gemeinsamkeiten. Bei dir, du bist ja aus einer Pfarrersfamilie oder dein Vater ist Pfarrer zumindest, und ich glaube, das beinhaltet man dann auch als Pfarrer oder in der Atmosphäre, muss man tolerant sein. Und für dir fällt es dann auch sehr einfach, wenn Gast oder ja, wenn dann eine komplett konträre Meinung ist, da auch gar nicht, also bei mir war es eben so, als, gerade als ich jünger war, da hatte ich immer das Gefühl, das kann nur eins richtig sein, und wenn da irgendwas ist, was ganz anders ist, dann muss man dagegen reden oder so, und musste ich mir dann im Vertrieb, muss man das auch lernen, dass man da tolerant sein kann und ganz andere Meinungen einfach stehen lassen kann, aber das musste ich mir sehr hart erarbeiten, und da hatte ich bei dir eben auch das Gefühl, das kam durch dein Elternhaus oder wie auch immer. Jedenfalls ist das etwas, was du sehr gut kannst.
Ja, das überrascht mich schon fast, das zu hören, weil ich glaube, es gibt einfach ganz viele Situationen, wo ich das nicht so gut kann. Ich glaube, das ist ja auch das, was irgendwie, jeder baut sich ja so seine Lebenswelt, und andere Ansichten sind nicht immer einfach, aber das ist auch etwas, was ich durch den Podcast jetzt im Rückblick auf 3 Jahre extrem gelernt habe. Also zuhören zu können, auch wenn ich mir so denke, so boah, das sehe ich eigentlich ganz anders, und das dann auch stehen zu lassen, das ist dann aber auch irgendwie mehr so eine strategische Frage, dass es mir nicht darum geht, und vielleicht vermissen das auch manche Zuhörer, ich weiß es nicht, mir geht es dann nicht darum, dann da eine große Diskussion vom Stapel zu lassen, sondern mir geht's ja immer um den Gast, und der Gast gehört auf die Bühne und jetzt nicht unbedingt meine Meinung. Ich meine, hin und wieder kommt man ja dann schon mehr in so einen Austausch, auch vielleicht in so einen kritischeren Austausch, aber und das habe ich gelernt durch den Podcast, andere Meinungen mir anzuhören und mich mit ihnen auseinanderzusetzen, und das ist etwas, glaube ich, was uns völlig abhanden kommt aktuell in der Gesellschaft, dass wir ganz schnell irgendwie, sobald wir das Gefühl haben, sobald auch nur jemand irgendwie was in die eine Richtung gesagt hat, dann wird der irgendwie gecancelt und den kannst du nicht mehr ernst nehmen oder was auch immer, und sowas finde ich ganz unangenehm und schlimm und auch unmenschlich, und deswegen freut es mich, dass das quasi mein persönliches Trainingslager ist, immer wieder aufs Neue, und manchmal, ich habe jetzt letztens mir wieder so rausgesucht, okay, ich kriege ja auch viele Vorschläge von euch Zuhörern, über die ich mich freue, und schaue halt so, ich schaue manchmal so nach, okay, welcher Gast würde mich denn mal herausfordern? So, bei welchem Gast habe ich so mit welchem Gast würde ich mich eigentlich nie unterhalten? So, ganz böse gesagt, ne? Aber gerade deswegen will ich mich mit dieser Person unterhalten. Und da habe ich mir nämlich letztens auch nochmal Gedanken drüber gemacht und überlegt, okay, wen könnte ich denn da einladen? Aber wenn das so erscheint, dann ist es auch so, weil ich meine, dafür ist das der Andersmacher-Podcast ja auch da, dass das andere normal ist, dass Andersmachen normal ist und oder normal werden sollte. Und von daher freut mich das, wenn das so transportiert wird.
Gut, dann noch eine dritte Eigenschaft, die mir auch gleich als wir uns bei dem Entrepreneurship Summit kennengelernt hatten, die mir aufgefallen war. Ich wusste da, oder wir hatten uns darüber unterhalten, ich glaube, ich wusste das schon mit dem Modeln. Das kommt ja im Podcast eben auch immer im Einspann dann vor. Und da war meiner Sicht ist das ja so, also wenn man jetzt bei dir googelt und die Bilder anguckt, die sehen ja unheimlich fantastisch aus oder viele ganz unterschiedlich. Da kann man sagen, oh, ist das toll. Und man muss ja immer dann aufpassen, dass man dieses Bild oder die Fotos, die nicht zu sehr mit sich selber, also dass man sich da nicht zu sehr identifiziert. Also mir ist jedenfalls aufgefallen, dass du da ein sehr unbefangenes Verhältnis zu dir selber hast und da auch in keiner Weise arrogant oder aber auch nicht übermäßig bescheiden, sondern einfach so ein gesundes Verhältnis zu dir hast. Und ich hatte mich dann mit einer anderen Bekannten, die auch professionelles Model ist, da hatte ich mich länger über den Punkt mal unterhalten, und sie sagte dann so, ja, beim Modeln ist es so, man wird so stark inszeniert, das ist dann eben auch so, dass man weiß, dass das ist wie beim Schauspieler oder so. Man sieht den Film und man kommt da nicht in Gefahr, das miteinander zu verwechseln. Also ich will jetzt nicht zu tief in den Model-Business rein, aber dieses, dass du so ein unbefangenes Verhältnis zu dir selber hast, dass du nicht zu bescheiden bist, aber auch nicht arrogant oder selbstverliebt. Also das war mir jedenfalls aufgefallen als charakteristische Eigenschaft.
Ja, danke für die Blumen. Also das verstehe ich ja als Kompliment. Und ja, ich meine, das Model-Business ist extrem oberflächlich. Und für meine Oberfläche kann ich genau gar nichts. Das sind meine Eltern gewesen. Und von daher, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Und ich habe schon genügend Situationen erlebt, wo man dann nicht so aussieht, wie man aussehen sollte, um halt irgendwie einen gewissen Job zu bekommen oder was auch immer, ne? Also ich glaube, ich habe da auch tatsächlich ein gesundes Verhältnis zu und nimm das auch nicht ganz so ernst. Also ja. Es ist halt alles sehr subjektiv und am Ende kommt es darauf auch nicht an, ja.
Ja, also das gefällt mir jedenfalls sehr an dir. Gut, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen tiefer in den Podcast einsteigen. Also du hast den Podcast ja als eskaliertes Hobby von dir bezeichnet. Und du hattest vorhin jetzt ein Beispiel für einen Podcast genannt, den kannte ich jetzt nicht. Tim Ferriss war nicht unbedingt das Vorbild. Also bei mir ist jetzt noch Jung und Naiv, die höre ich dann manchmal. Da gefallen mir die Interviews sehr gut. Die haben ja manchmal 2,5 Stunden, also endlose Länge, aber man lernt dann manche Leute sehr gut kennen. Also Roland Jahn zum Beispiel, der Stasi-Beauftragte vom Stasi-Archiv, das hatte ich mir komplett angehört, das hatte mir gut gefallen. Oder hier der... Jetzt komme ich nicht auf den Namen, der immer die Corona-Zahlen nennt von dem Bundesinstitut.
Der Wieler.
Wieler, genau.
Der RKI. Mhm.
Ja, der war auch da drin. Ganz egal, wie es ist, oder Daniel Jung jetzt, ja, der macht ja eher YouTube, aber da höre ich dann auch mal rein. Bei dir ist es trotzdem ja ein eskaliertes Hobby. Du verdienst kein Geld damit. Wenn man jetzt Jung und Naiv anguckt, auch Tim Ferriss würde ich jetzt mal behaupten, das ist professionell. Das ist ja dann schon was anderes. Jetzt muss ich meine Frage mal formulieren. Wie positionierst du dich da mit deinem eskalierten Hobby und wie sind da so deine langfristigen Ziele?
Ich bin sehr leidenschaftsgetrieben, schon immer und in vielem, was ich mache. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das gut ist, dass das zu mir passt und dass mir das Freude bereitet, dann mache ich das. Und so war das von Anfang an im Podcast. Und ich bin in den Podcast nicht reingegangen mit dem Ziel, das jetzt irgendwie groß strategisch zu nutzen oder das zu monetarisieren oder wie auch immer. Mir reicht das einfach aus, wenn ich merke, das ist das, was ich bin und hier kann ich das sein, was ich bin, und dann mache ich das. Und ich glaube auch, dass daraus eigentlich immer so die besten Sachen entstehen im Leben. Der Podcast ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen gewachsen, sind jetzt ja einige Folgen zusammengekommen, die Hörerschaft wächst und ich bin, was so die Monetarisierung angeht, immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hasse ich Werbung. Also ich hasse Werbung, wenn ich jetzt irgendwie einen Film gucke oder irgendwie Fernsehen oder was. Ich finde Werbung unangenehm und schlimm, wenn ich bei dem unterbrochen werde, was ich gerne mache. Und also der Klassiker, was ihr alle kennt, ist so, ne, dieser YouTube-Ad 5, 4, 3 und wir können es kaum erwarten, bis wir auf Skip, Skip, Skip drücken. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon extrem viel Arbeit und es macht natürlich hin und wieder auch Freude, wenn sich das Ganze irgendwie ja finanziell nicht lohnt, im Sinne von, dass ich jetzt davon leben muss oder so, sondern dass es halt irgendwie eine gewisse Kompensation gibt. Deswegen habe ich ja irgendwann dann auch mich entschieden dazu, also Stand heute, das kann sich auch alles ändern, Stand heute habe ich mich dazu entschieden, es ist ein werbefreier Podcast, wo es keine Werbung gibt. Zum Beispiel wie bei Tim Ferriss, jede Podcast-Folge fängt mit 2 Werbeslots an. Ich habe mir die noch nie angehört. Ich überspule die immer, weil ich das einfach nicht, ich will's nicht hören, interessiert mich nicht und finde das auch extrem bei ihm, aber gut, damit macht er sehr viel Geld. Und ich habe ja dann irgendwann mich dazu entschieden zu sagen, okay, wenn Zuhörer der Meinung sind, dass das hier eine vernünftige Veranstaltung ist und dass sie das unterstützen wollen, dann können sie das machen. Deswegen gibt's ja unter jeder Folge auch so einen PayPal-Button, den ja auch einige schon genutzt haben. Dafür bin ich auch extrem dankbar. Weil das ist alles andere als selbstverständlich, dass in der heutigen Welt so eine Content-Bühne finanziell supported wird. Darüber freue ich mich sehr. Und an dieser Stelle an alle, die das schon mal gemacht haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Und deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Was bei mir überwiegt, sind die indirekten Effekte. Also, ich habe schon Kundenprojekte über den Podcast gewonnen. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt über den Podcast. Und es gibt viel so im indirekten Bereich, wo ich das Gefühl habe, ja doch, das rechnet sich auch und das lohnt sich auch. Und das reicht mir vollkommen aus, um den Podcast an sich vom Aufwand her nicht in Frage zu stellen. Was jetzt aktuell der Fall ist, dass ich auf einen 2-Wochen-Rhythmus gegangen bin, weil es einfach nicht anders geht gerade. Es gibt einfach zu viele andere Themen. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr unter Druck setzt. Und deswegen gehe ich so jetzt aus Gründen des persönlichen Seelenfriedens aktuell auf einen 2-Wochen-Rhythmus. Das wird aber nicht ewig so sein.
Ja, okay. Ja, darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten, oder du hattest mich gefragt, und für mich ist es so, wir sind genau. Eine Zeit lang immer auf den Sonntag spazieren gegangen, und ich lege mir dann sogar eine Erinnerung dann immer drauf, und immer beim Sonntagsspaziergang, wenn ich mit meiner Frau dann einen Tag unterwegs bin, dann, man unterhält sich ja auch nicht die ganze Zeit, dann ist es immer eine schöne Gelegenheit, dann auch ein bisschen Podcast zu hören, und dann habe ich das meistens gemacht. Ja, und so diese Vielfalt, die ich jetzt erlebe als Hörer, die hast du ja selber auch durch deine, oder noch sehr viel mehr eigentlich. Du wählst ja die Fragen dann aus, du wählst dir deine Gäste aus, also du wählst ja dann auch welche aus, die dich dann interessieren, die dich selber weiterbringen. Und das sind dann diese Verknüpfungen, vielleicht diese Vielfalt, und das kann ich gut nachvollziehen, dass da immer was abfällt für einen. Dann würde ich nochmal kommen zu dem Bereich Controlling. Und das eine, also die Monetarisierung, die direkte Monetarisierung, die meine ich jetzt gar nicht so ganz unbedingt. Also bei Daniel Jung, glaube ich, also ich kenne mich in YouTube jetzt nicht so genau aus, aber ich glaube, man kann da irgendwo so das einstellen, dass dann vor dem, wenn man aufruft, dass immer noch Werbung kommen kann oder nicht. Bei Daniel Jung kommt, glaube ich, sehr wenig Werbung, und sonst wäre das auch für die Schüler nicht so gut. Ich glaube, ich habe so den Eindruck, bei Daniel Jung ist das eben so, das ist diese, keine Ahnung, 600.000 oder wie viel Abonnenten er dann hat, dass das so eine Währung ist, die dann wichtig ist. Und ich war sehr lange bei Toastmasters aktiv und habe dann auch eben viel Zeit in so ein Hobby, von dem man dann profitiert hat, gesteckt. Also ich habe dann beruflich, dadurch, dass ich dann gut Präsentationen machen konnte, hatte ich dann sehr viel davon gehabt oder habe da extrem davon profitiert. Das muss ich dann schon mal sagen. Aber da ist dann eben auch so eine Währung, jetzt nicht nur, wie viele Zuschauer habe ich insgesamt, sondern vielleicht die Währung, wie genau hören die mir zu, aber auch manchmal, wie wichtig sind meine Zuhörer oder wie viele sind das? Und ja, das ist jetzt, die Welt hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Ich kenne es bei YouTube, da kann ich eben immer sehen, wie viele Leute haben das Video angeschaut und wie viele Abonnenten gibt es. Wie ist das da als Podcaster? Kann man das da genau verfolgen, wie viele Leute die Sendung anhören? Ja, wie verfolgst du das?
Also generell kann man sagen, dass die Controlling-Tiefe nicht vergleichbar ist mit anderen Kanälen, also wie zum Beispiel YouTube. Ne? Bei YouTube kannst du ja sehr tief in die Zahlen gehen und kannst genau sehen, von wo kommt was und wie lang und so weiter und so fort. Und Daniel Jung, das übrigens als Ergänzung, hat fast 800.000 YouTube-Abonnenten mittlerweile. Ja. Nur der Vollständigkeit halber. Und beim Podcast ist es nicht ganz so ausgereift. Es gibt Anbieter, die einem die höhere Anzahl auch angeben. Das dahinter steckt aber auch eine Herleitung, weil so genau kann man es dann technisch doch nicht machen. Und natürlich kannst du dich da dumm und dusselig gucken, wie viele Leute haben dir jetzt aus Südafrika gerade zugehört und von welchen Geräten kommen die und was auch. Das kann man alles machen. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext, glaube ich, so ein Podcast stattfindet. Wenn jetzt, also wir haben ja bei Social Attention den Henkel-Podcast Fritz for Future entwickelt, und die gucken natürlich anders auf Zahlen als ich jetzt, der das als eskaliertes Hobby mache. Wenn ich ganz ehrlich bin, interessieren mich die Zahlen nicht. Und das liegt nicht daran, dass es mir egal ist, ob Leute zuhören. Natürlich freue ich mich, wenn viele Leute zuhören und wenn immer mehr Leute zuhören, darum geht's gar nicht. Aber das ist nicht das, was mich antreibt.
Ja. Yeah.
Mich treibt der Prozess an, mich treibt der nächste Gast an, mich treibt meine Neugier an. Und ob das jetzt 10 oder 100 oder 10.000 gehört haben, ist für mich in der Sache irrelevant. Ja. Und das ist aus meiner Sicht so die gesündeste Ausrichtung, weil damit bin ich nicht so abhängig von von äußeren Bewertungen. Ne? Und ich gucke sehr selten in meine Zahlen. Und ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich in meine Zahlen gucke und die Zahlen sind entweder besser als gedacht oder schlechter als gedacht. Man hat ja immer so ein Gefühl, so eine Erwartung. Das ist ja immer das Problem. Wir laufen ja durch unser Leben immer mit irgendwelchen Erwartungen. Und diese Freude oder diese Enttäuschung geht in beide Richtungen. Ich hab für mich gemerkt, die brauche ich nicht. Mhm. Und deswegen gucke ich sehr selten in die Zahl rein. Und jetzt kam auch noch hinzu, ich habe dieses Jahr, ich hoffe nicht, dass das bei dem einen oder anderen dazu geführt hat, dass es in den Apps, die ihr benutzt, irgendwie mal Probleme gab. Ich habe nämlich den Podcast-Anbieter gewechselt und das war das absolute Chaos. Also ich habe den Podcast-Anbieter quasi zweimal gewechselt, von einem amerikanischen zu podcaster.de, was ich in aller Ausdrücklichkeit auch hier in der Öffentlichkeit jedem nicht empfehle, zu diesem Podcast-Host zu gehen. Das war unter aller Sau und bin dann direkt weitergewechselt. Und ich weiß gar nicht, wie zuverlässig jetzt diese ganzen Zahlen sind und deswegen. Aber das ist so das Thema. Ich glaube, so die Kernaussage war da, dass ich mache mich davon nicht abhängig.
Ja, also das habe ich.
Das fällt dir wahrscheinlich als Vertriebsmann wahrscheinlich total schwierig nachzuvollziehen.
Ja, also es sind zwei Sachen. Einerseits als Vertriebsmann und dann als Physiker. Da will man ja gerne immer alles messen und ganz genau wissen. Ja, genau. Ich bin da schon ein sehr typischer Physiker. Also ich will immer das ganz genau wissen. Und für mich ist das Optimale, dass man es einerseits weiß, aber sich nicht zu viel davon beeinflussen lässt. Und ich kann mich genau erinnern, als ich als Kind mal mit meinem Vater darüber gesprochen habe, wie das jetzt bei Autoren ist, ob die sich dann praktisch vorstellen, was die Leser jetzt gerne lesen würden, so in dem Moment, oder ob man einfach ein Buch schreibt. Und er hatte mir dann erklärt, dass es bei Schriftstellern so ist, die schreiben das einfach und denken gar nicht so dran. Und für mich war das dann auch als Kind schon schwer vorstellbar, aber wahrscheinlich ist das dann auch die gesünde und richtigere Variante, also zumindest für jemand, der sich da kreativ ausdrückt.
Ja, ich würde ergänzen, für mich.
Ja.
Die gesündere Variante für mich. Ich kenne Podcaster, die gucken ständig in die Zahlen rein, machen sich Gedanken. Okay, die Folge haben jetzt irgendwie nur 17% bis zum Ende gehört. Was heißt das für mich? Ich habe für mich entschieden, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Und Zahlen an sich sind ja nicht verkehrt. Manchmal kommt es auch vor, dass, auch wenn das jetzt seltener der Fall ist, das war vor allem am Anfang so, dass halt Gäste, vor allem wenn sie eine gewisse Bekanntheit haben, sich dann erkundigen, ja, wie viele Zuhörer haben sie denn? Ne, das heißt, da musst du schon irgendwie Argumente haben und da musst du auch mal in die Zahlen gehen und das irgendwie aufzeigen, dass sich das ja auch lohnt und wie auch immer. Also genau, also die Ergänzung ist mir schon wichtig. Ich denke da weniger, dass das jetzt das Richtige ist, sondern es ist halt für mich der Weg, mit dem ich mich eigentlich am wohlsten fühle.
Ja, okay. Ja, das, was du angesprochen hast jetzt, um die Interviewpartner zu bekommen, das wäre natürlich dann die nächste Frage. Und du hast ja von der SPD den früheren Kanzler, nicht Scholz oder Schulz,
Martin Schulz,
der hat es gehabt. Du hast ja viele an Prominenten oder an Leuten, an die man nicht so leicht rankommt. Jetzt Max Otte, auch wenn er so ein bisschen in Verruf geraten ist, den würde ich dann doch schon mal unter gewisse Prominenz zählen. Dann Dirk Müller ist sicherlich auch jemand, wo man nicht leicht rankommt. Gerald Hüther. Du hattest ja einige dabei und du hattest auch Roland Liebscher, der über 1 Million übrigens ist bei Podcast oder bei 1,2 Millionen, der das weiß ich genau, der das dann auch super geil fand und der das dann auch extrem kommerzialisiert, jetzt nicht unbedingt nur durch Videos, aber der hat ja sein Business praktisch auf YouTube aufgebaut. Aber also die Frage war jetzt, du hast ja schon so ein bisschen beantwortet. Du bist ja jetzt auch nicht, also das kann ich als Vertriebsmann vielleicht auch nochmal genauer erläutern. Im technischen Vertrieb, da wird das dann eben auch getrennt. Der Entwickler, der ein Produkt entwickelt hat, der ist nicht derjenige, der zum Kunden geht. Und wenn ich jetzt zum Kunden gehe und er sagt, Mensch, das gefällt mir überhaupt nicht oder das brauche ich, will ich gar nicht benutzen, dann bin ich nicht derjenige, der es gemacht hat, sondern ich kann da eigentlich ganz unbefangen mit umgehen. Also ich habe da keine Schmerzen. Also das ist so ein bisschen, wenn man derjenige ist, der das hergestellt ist, das ist so ein bisschen wie ein Chirurg, der sich selber operieren muss. Es kann einem eigentlich aus meiner Sicht gar nicht gelingen, sein eigenes Produkt, das nicht, da keine Schmerzen zu fühlen, wenn das jetzt jemand wenn man da eine Rückmeldung dazu bekommt. Und dir ist es ja trotzdem, oder was heißt trotzdem, dir ist es ja gelungen, da sehr hochkarätige Leute zu bekommen und das, obwohl du gar nicht so sehr auf die Zahlen achtest. Wie ist das für dich oder wie gehst du da vor? Theo Schlaghecken hat die Frage übrigens auch schon gestellt in dem Stimmt. Interview und du bist ein bisschen drauf eingegangen, aber da möchte ich dann doch nochmal nachbohren. Wie gehst du da vor oder wie ist das für dich, wenn einer dich gar nicht sprechen will? Oder Roland Liebscher, da hattest du ja gesagt, da hat die Marketingagentur gewechselt und der gab schon eine Zusage, aber dann war dann irgendwie die neue Agentur, hatte dann wieder abgesagt.
Ja, sehr gut. Also ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt mit Theo darüber gesprochen habe, aber im Zweifel wird sich an meiner Antwort wahrscheinlich gar nichts ändern. Vielleicht sind wahrscheinlich nur noch ein paar mehr Geschichten hinzugekommen, weil da erlebt man schon sehr bunte Sachen in der Art und Weise, wie manche Leute auch gemanagt werden und so weiter und so fort. Aber davon ist halt niemand frei. Es gibt sicherlich Leute, die mir auch eine Mail schicken und die fällt bei mir irgendwie unter den Tisch und das tut einem auch leid, weil man es nicht mit Absicht macht. Aber zu den Podcast-Gästen. Wie fange ich an? Also generell suche ich das, wo ich ein Gefühl habe, wo mein Gefühl sagt, das passt. So, und ich kriege manchmal Vorschläge, wo ich lese und verstehe, ja stimmt, diese Person würde in den Podcast passen, aber mein Gefühl sagt mir, nee, irgendwie fühle ich das nicht. Und dann kann ich das nicht machen. Es kam schon mal vor, dass ich das hin und wieder gemacht habe und ich habe im Nachhinein gemerkt, da warst du nicht 100% oder das war nicht so mein Gefühl. Also mein Navigationssystem ist schon so nach meiner Intuition ausgerichtet. Ich meine, ist auch mein Podcast, ist ja auch irgendwie mein gutes Recht, das so aufzubauen. Und natürlich gibt's Gäste, also wie du solche Leute erreichst, du schreibst die an. Ja, aber die Frage ist natürlich, wie schreibt man sie an? Und bei Gerald Hüther habe ich mir schon ganz bewusst überlegt, okay, wie will ich jetzt einen Gerald Hüther anschreiben? Und der hat von mir keine Mail bekommen, sondern der hat von mir halt eine schön aufbereitete, ausgedruckte Präsentation per Post zugeschickt bekommen, auf die er sich dann gemeldet hat. Und dann kam es zu einem Gespräch. Also da bin ich definitiv die Extrameile gegangen, um mich von anderen Anfragen abzuheben. Gleichzeitig führt das trotzdem dazu, dass ich natürlich Absagen bekomme von Leuten und eine Absage, die und das tut weh. Ich glaube, das ist das, was du meinst mit deinem technischen Vertrieb, dass ich natürlich schon emotional involviert bin dann in sowas, ne? Ja. Weil ich frage die Leute ja nicht ohne Grund an. Und was ein gutes Beispiel von dir ist, ist Liebscher Bracht, weil aber gut, vielleicht ergibt sich das ja nochmal irgendwann. Die haben halt zugesagt und ich meine, er passt einfach perfekt in den Podcast. Ja. Und würde ihn gerne mal sprechen. Er hat und man weiß halt auch nie, was heißt man, ich weiß nie, haben die das jetzt am Ende wirklich selbst gelesen? Haben die das wirklich selbst entschieden oder wird das draußen im Team irgendwie dann entschieden? Je bekannter und je größer jemand ist, desto eher ist das nämlich der Fall. Und dann hat halt die PR-Agentur zugesagt und so wie du es gesagt hast, die ist dann gewechselt irgendwie zum Jahreswechsel und dann habe ich eine Absage von der anderen Agentur bekommen. Da dachte ich mir auch nur so, also wie, das ist ja albern. Aber gut, da ärgere ich mich schon drüber. Das tut ein bisschen weh, aber da werde ich irgendwann nochmal einen Versuch starten. Was mir persönlich sehr wehgetan hat, was heißt wehgetan, aber ist, was ich einfach extrem schade fand, war Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Ich als BVB-Fan wäre das natürlich fantastisch und er ist ein Andersmacher, weil er hat jetzt nicht so diesen klassischen Werdegang, hat Familienunternehmer-Hintergrund und so weiter und so fort. Und das lag bei ihm auf dem Tisch und die Sekretärin hat das dann geklärt und ich war mit ihr im Kontakt und dann gab es ein Meeting und dann wurde halt gesagt, nein, machen wir nicht. Und warum weißt du denn ja nicht? Das erzählen die dir ja nicht, ne? Das kann natürlich irgendwie sein, ja, jetzt gerade ist irgendwie viel, die haben ja alle viel zu tun, die Leute, und dann ist das auch in Ordnung, aber das war schon schade. Und Hans-Joachim Watzke habe ich nämlich auch eine etwas umfangreichere Präsentation per Post zukommen lassen, um ihm nicht einfach irgendeine Mail zu schicken, weil Mails kriegen wir ja alle viele.
Okay. Mir fiel da gerade auch noch der Physiker, den du, da weiß ich jetzt die Folge nicht, du hattest einen Physiker, der auch einen YouTube-Kanal hast, da hast du auch sehr positiv drauf reagiert, der hat die dann auch immer mit besonderem, ich glaube mit dem handgeschriebenen Brief angeschrieben und so hat er dich auch angeschrieben. Da sind wir wieder bei den Verknüpfungen, da kriegt man ja immer viele neue Inspirationen und Sachen, die man dann auch selber verwenden kann.
Genau, das war Jonathan Laufer, Folge 173, ist noch gar nicht so lange her. Der YouTube-Physiker, genau.
Okay, so jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Du hast ja promoviert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in BWL über Familienunternehmen, was ja auch ein sehr wichtiger Bereich ist. Und ich glaube, in der Beratung warst du dann spezialisiert auf die Beratung von Familienunternehmen und hast jetzt aber ein bisschen den Fokus verändert, mehr in Richtung Aufbau von sozialen Beratung von Unternehmen, in Richtung von sowas wie Podcast, YouTube, also soziale
Social Medien. Media.
Social Media, genau. Und fandest auch das sehr Angenehme daran, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass du jetzt praktisch über was berätst, wo du auch selber tiefer drin steckst, wo du persönliche Erfahrung hast und nicht nur der Berater bist. Und ich hatte da nochmal drüber nachgedacht, ob, also bei mir selber war es ja dann, ich habe in meinem Berufsweg als Vertrieb, ich habe dann häufig Handwerker beraten, wie sie meinetwegen Akustikmaterialien ankleben und Sachen, die ich nie im Leben selber gemacht habe und die ich auch nie im Leben könnte. Und trotzdem bereitet es mir überhaupt keine Probleme, ihm zu sagen, hier, du machst das so und so. Und dann sehe ich genauso wie du was ausdrückst, sehe ich den Handwerker, wie er dann ganz kunstvoll das macht, was ich ihm nur sage. Und ich bin dann ganz glücklich, dass ich es nicht selber machen muss und wie schön das auch ist, dass ich ihm das sage und er kann das so machen, wie ich ihm das sage. Also mir hat sich so diese Freude darüber nicht so ganz erschlossen und ich hatte gedacht, gerade Familienunternehmen beraten, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt und Familienunternehmen sind ja auch was Schönes, die arbeiten nicht so, ich habe lange die letzten 13 Jahre bei einem börsennotierten Unternehmen und da ist es ja, ich kenne auch Familienunternehmen, das hat ja alles so seine Seiten, ich kenne das bei Familienunternehmen, die entscheiden dann manchmal ein bisschen sehr nach Gutsherrenart oder kann, früher war das dann so, da konnte auch mal einer entlassen werden, der nicht freundlich genug grüßt oder sowas. Das gibt's bei Börsenunternehmen ja nicht. Da sind dann eher die Prozesse definiert. Aber Familienunternehmen sind ja meistens langfristiger und so diese Übergabe, sowas, das ist ja auch ein ganz tolles, schönes Feld. Also da hätte mich jetzt noch interessiert, ist das unverändert für dich so? Bist du mit diesem Wechsel, der dann ja auch was mit dem Podcast zu tun hat. Willst du den weiterhin so verfolgen und habe ich das so richtig ausgedrückt, wie ich das wahrgenommen habe?
Ja, schon. Wenn ich eine Rückfrage stellen darf, du warst ja als in deiner Vertriebsposition angestellt, richtig?
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht, wenn ich angestellt für etwas, für jemanden wie auch immer arbeite, habe ich natürlich automatisch eine andere Distanz zu dem, was ich da mache. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich denke jetzt einfach mal, ich spreche jetzt mal laut über das, was ich so denke. Was bei mir aus der Position des Selbstständigen natürlich schon anders ist, weil wenn du jetzt du arbeitest in der Firma und sagst, ja, okay, das Produkt ist nett, aber irgendwie ist das nicht so richtig meins, privat nutze ich das auch gar nicht. Ja, gut, du arbeitest ja auch für jemanden, du bist angestellt, ne? So. Ja. Und als Selbstständiger habe ich ja schon die Verantwortung, das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist in erster Linie meine Verantwortung, etwas zu finden, worin ich richtig gut bin. Also das ist ja im.
Ja.
Ne, das ist ja so. Und deswegen ist das schon. Genauso wie du es auch geschildert hast, dass das meine Lernreise als Selbstständiger ist, dass ich anfangs etwas gemacht habe, was gut geklappt hat. Und wir haben die Projekte damals auch da gut umgesetzt, aber es war halt nicht, ich war nicht in meinem Element. Ja, mhm. Und das konnte ich ganz deutlich spüren. Das war einfach zu, da war eine zu große Distanz. Und das ist halt mittlerweile etwas anderes. Man kann, um jetzt nicht so in dieses Persönliche und jetzt bin ich in meinem Element und jetzt bin ich ganz glücklich, was ich mache, das kann man auch weg, das kann man auch komplett ausklammern, dieses Thema. Es geht am Ende des Tages um Glaubwürdigkeit.
Ja.
Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht aus deiner Rolle sprechen, weil ich diese Erfahrung aus angestellter Position nicht kenne. Auch da gibt es natürlich gewisse Elemente, die einen glaubwürdig machen. Aber aus der Rolle eines Selbstständigen habe ich ganz klar gelernt, okay, wenn du hier glaubwürdig sein möchtest für etwas, dann brauchst du einen anderen Tiefgang an Erfahrung. Und dann brauchst du einfach einen breiteren Erfahrungshorizont, was deine Themen angeht. Und es gibt einfach nichts Besseres und es gibt auch nichts Überzeugenderes, als exakt zu wissen von dem, wovon du sprichst. Und deswegen ist das ja bei uns bei Social Attention so, dass wir nur das empfehlen, was wir vorher selbst ausprobiert haben. Wir wissen, also die Fehler machen wir auf unseren eigenen Kanälen, ob das jetzt Podcasten ist oder TikTok oder LinkedIn oder wie auch immer, wo wir unseren Kunden helfen. Und das ist einfach ein anderes, das fühlt sich so viel befreiender an, auch in Sales-Gesprächen, weil ich genau weiß, der Gegenüber kann mir keine Frage stellen, die ich nicht beantworten kann.
Ja, ja, okay.
Und das ist was anderes, wenn ich keine Ahnung, wenn ich irgendwas verkaufe, und ich kenne dieses Gefühl von früheren Akquisegesprächen, wo ich mir dachte, okay, oh, zu dem Thema fragen die hoffentlich bitte nichts, weil damit kenne ich mich nicht so gut aus.
Ja.
Sondern das ist für mich so dieser Unterschied in der Art und Weise, wie ich jetzt mittlerweile selbstständig bin, und darüber freue ich mich sehr und deswegen gerne mehr davon. So, und das wird sich auch weiterentwickeln. Wir arbeiten jetzt an den ersten Videokursen, weil wir wollen unser Know-how auch digital zur Verfügung stellen. Und das wird es jetzt auch irgendwann geben. Aber ja, wie das jetzt dazu passt, dass du jetzt aus deiner Vertriebsrolle, damit das nicht so weiß ich gar nicht. Das kann ich auch gar nicht. Ich kenne halt diese Welt kenne ich zu wenig.
Ja, das irgendwie. Ja, ja. Man hört auf jeden Fall deine Begeisterung raus und es scheint ja sehr für dich zu passen. Vielleicht da noch zu den Rollen Angestellter oder Nicht-Angestellter. Ich weiß, das war auch in irgendeinem Podcast letztens das Thema. Also ich denke immer, auch als Angestellter ist man immer gut beraten, das zu tun, also sich nicht als Angestellter zu fühlen. Heutzutage, die Zeiten haben sich da auch geändert. Und als Berater ist man ja in der Form auch angestellt, nur dass es eben kein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist, aber man gibt seine Arbeit und man kriegt Geld dafür. Und also ich habe es immer so gehalten und das hat sich langfristig immer gut dafür ausgezahlt. Man sollte so beraten, oder beim Verkauf sollte man jetzt so beraten, dass man, das Ziel ist immer hinterher, man muss einen glücklichen Kunden haben. Und wenn man das tut, dann ist man langfristig erfolgreich. Und wenn man jetzt irgendwo so im Finanzvertrieb ist das ja häufiger eher so, ich ziehe den über den Leisten und der soll das gar nicht unbedingt so merken. Das geht so in technischen Bereichen, da geht das auch gar nicht so unbedingt so. Die Leute benutzen diese Sachen lange genug und wenn die sich dann hinterher mit anderen drüber unterhalten und dann haben sie ein schlechtes Gefühl oder merken, ah, hier gibt's ein viel besseres Produkt, das gibt da Ärger. Also ich persönlich habe es immer so gehalten, dass mein Ziel war, da einen Kunden zu haben, der dann hinterher begeistert davon ist. Und das hat sich immer sehr, sehr ausgezahlt langfristig. Ich weiß, dass das nicht jeder so macht, aber ja, so war das bei mir. Jetzt nochmal, ich bin nicht so der König der Überleitung, wie du das bist. Das wäre noch die vierte Eigenschaft, ein König der Überleitung, so nenne ich dich in meinem Kopf dann manchmal. Bei der Frage, ich glaube, nach den Vorbildern oder nach dem super Andersmacher, da wird am häufigsten, wer wird am häufigsten genannt bei dir?
Bei welcher Frage meinst du?
Als Vorbild. Und ich würde das jetzt auch mal sagen, wenn das der Andersmacher-Podcast ist, dann wird das Vorbild ja wahrscheinlich auch derjenige sein, den die meisten als den Andersmacher schlechthin ansehen.
Wer da am häufigsten genannt wird?
Ja.
Also ich glaube, mir ist mal aufgefallen, dass Elon Musk sehr häufig genannt wurde.
Das würde ich auch so bestätigen. Elon Musk wird da am häufigsten genannt. Und der fällt mir auch ein, wenn man jetzt anders macht. Also da denke ich manchmal, viele verstehen das überhaupt gar nicht so. Den Wandel, der stattgefunden hat, auch mit der Klimaerwärmung, dass einfach Elektroautos, also die Zeit der Verbrenner ist gezählt. Und Elon Musk, glaube ich, der hat das einfach schon vor 10 oder 15 Jahren erkannt, genau durchdacht und sich von niemandem beeinträchtigen lassen. Und bei mir ist es auch heute noch so, dass wenn viele auch völliges Unverständnis gegenüber Elektrofahrzeugen haben und da so völlig hanebüchene Ideen haben, also ich habe jetzt im Vertrieb dann eben auch häufig so einen technischen Wandel vorangetrieben und da habe ich das erlebt, dass eben tatsächlich das so ist. 90% der Leute, die verstehen es einfach erst, wenn sie es selber benutzt haben. Und die können sich da nicht im Kopf her analytisch in Sachen reinversetzen, die sie noch nicht selber erlebt haben. Und Elon Musk, der hat das in einer ganz extremen Form gemacht. Also insofern stellt er auch für mich den absoluten Andersmacher dar. Und wer jetzt in deinem Podcast aber nie, also wenn ich jetzt als weiteren nennen würde, wäre jetzt Albert Einstein, der hat, also das übertrifft noch Elon Musk für mich, weil er hat einfach Zeit, das hat, wenn er das genauer durchdacht hatte, hatte das konventionelle Verständnis für ihn keinen Sinn mehr gehabt und da hat er einfach das Verständnis von Zeit komplett geändert. Also das ist schon dann noch eine Nummer größer. Oder Charles Darwin, der fiel mir da auch noch dazu ein. Und das jetzt nochmal eine Sache, die für dich interessant sein könnte, das war vor Born to Rebel. Das ist ein Buch für jüngere Geschwister. Also das geht darüber, welche Bedeutung die Geschwisterreihenfolge für den Charakter hat, den man darstellt. Und da ist in diesem Buch also an Beispielen das erklärt. Und Charles Darwin, der hat ja ja auch fast wie Einstein oder Elon Musk so die Kategorie aus meiner Sicht eben mit der Evolution, ja, auch für dich als Pfarrerssohn ist das ja dann, da hast du vielleicht dann auch wieder nochmal einen besonderen Bezug dazu, für die christliche Lehre war das ja ein großer Wechsel. Das hat ja zunächst erstmal für die christliche Lehre ja dann erstmal einen Denkwandel dann stattgefunden. Und bei Charles Darwin, der war eben jüngeres Geschwister und für ihn war da, also die Plausibilität ist dann so ein bisschen, als Ältester, da vertritt man so gerade gegenüber den Jüngeren ja die Herrschaft, also man vertritt die eigenen Eltern, wenn die nicht zu Hause sind, da muss man aufpassen, dass es dann gesittet zugeht, man kriegt die Verantwortung übertragen und als Zweiter ist das dann vielleicht auch noch oder ein bisschen so und als drittes oder als viertes Kind, da wird man eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen. Es sei denn, also das ganze Leben dreht sich darum, wie kann ich überhaupt wahrgenommen werden? Und man wird nur dann wahrgenommen, wenn man irgendetwas Besonderes macht. Und wenn man jetzt etwas macht, was die Geschwister schon gemacht haben, also mein Bruder, du hattest das auch genannt, du hattest den als Instrument, glaube ich, ausgewählt, was noch keiner der Brüder gespielt hat. Also meine beiden Brüder haben Schach gespielt und mein einer Bruder so mittelgut, der andere sehr gut. Und es war irgendwo klar, der ist 3 oder 4 Jahre älter, der ist sehr begabt da drin. Und wenn ich jetzt Schach spiele, dann wird es mir niemals gelingen, da irgendwie aufzufallen. Und bei mir war eben noch Sport irgendwie unbesetzt und ich hatte gemerkt, daran bin ich gut. Und Sport fand mein Vater dann eben immer toll und so war es dann eben Sport gewesen, wo man dann im Fokus war. Und es war aber eben irgendwo so, das ist, glaube ich, bei mir so ein prägender Teil des Charakters, dass es geht eben, es ist eben so automatisiert, dass ich muss mich nicht anstrengen, dass ich nicht zu kurz komme. Also das ist so eine Eigenschaft, die mich, glaube ich, ich habe viele Eigenschaften oder ich habe einige Eigenschaften gehabt, die waren, da war ich sehr untypisch im Vertrieb, aber so dieses, man musste von klein auf aufpassen, dass man genug kriegt und dass man Aufmerksamkeit auf so, manchmal ist das ja eine relativ perfide Art. Ich schreie gar nicht unbedingt so laut, aber irgendwie gelingt es mir dann immer auf irgendeine Art Aufmerksamkeit zu erregen und das ist ja bei dir vielleicht in irgendeiner Form dann ähnlich.
Ja,
das war jetzt also keine Frage, das war jetzt nur so dieses Thema Geschwisterreihenfolge oder welchen Einfluss spielen die. Ich kann dir das Buch dann vielleicht auch nochmal oder in den...
Ja, genau, das wollte ich der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, weil du hast, das seht ja unsere Zuhörer nicht, du hast ein Buch in die Kamera gehalten, Born to Rebel. Und was dieses Thema aufgreift, danke für den Input, das greife ich mal auf, interessiert mich. Ich habe an der einen oder anderen Stelle nämlich auch schon mal so gedacht, bist du, wenn du drittes, viertes, fünftes Kind bist, prädestinierter dafür, irgendwie unkonventionelle Wege im Leben zu gehen? Ich habe im Podcast das eine und das andere auch schon gehört. Also es gab auch schon Gäste, die waren, keine Ahnung, so ähnlich positioniert wie ich, viertes Kind oder irgendwie sowas und oder davor und da schien es so, als ob das jetzt keinen entscheidenden Unterschied macht. Ich glaube, das ist auch hochgradig individuell dem Genmaterial, was wir halt so mitbekommen und jeder Familienkontext ist ja auch ein anderer und ich glaube auch nicht, dass es da so eine Regel gibt, aber in meinem Fall ist das definitiv so gewesen und das passt auch zu dem, was du schilderst, ne? Dass ich ganz bewusst Dinge gemacht habe, weil sie meine Geschwister nicht gemacht haben und wahrscheinlich, wie in allem, was wir so machen in unserem Leben, steckt dahinter immer ein Schrei nach Liebe und oder Aufmerksamkeit, ist ja eigentlich dasselbe. Und wir wollen ja alle geliebt werden, laut Erich Fromm. Und von daher macht das auch Sinn, dass man dann so sein Ding findet oder sucht erstmal und dann findet. Ist ja eigentlich auch ein sehr gesunder Prozess, finde ich.
Ja, in dem Buch wird das nochmal wissenschaftlicher untersucht, also das ist richtig so eine Art wissenschaftliche Ausarbeitung und da wird dann auch noch Max Planck genannt, der ja auch die Quantelung der Energie entdeckt hatte und der dann aber eher, der hatte das dann nicht, der war ältester und der hat das dann, ich hoffe, da sage ich jetzt nichts Falsches, der hatte das dann nicht mit Freude aufgenommen oder verkündet, sondern eher immer drunter gelitten, dass er praktisch die herrschende Theorie umstürzen musste und die blieb eigentlich gar keine andere Wahl. Er hat nicht gesagt, Mensch, toll, jetzt habe ich hier was Neues gefunden, sondern da fand das irgendwie doof und hat sich gar mit seinen eigenen Entdeckungen gar nicht so richtig anfreunden können. So, jetzt habe ich noch eine Frage, die ich dir immer schon mal stellen wollte. Ja, und zwar, du warst ja als Jugendlicher oder junger Erwachsener begeisterter Radsportler, also auch sehr gut. Und du hattest das in einem Podcast dann geschildert. Dann hattet ihr aus irgendeinem anderen Bundesland dann die Stars zu Besuch und ihr seid zusammengefahren oder da waren Rennen gewesen und die haben dich in Grund und Boden gefahren. Und zwar so stark, dass du gesagt hast, Mensch, Lance Armstrong, den Traum, den kann ich mir abschminken. Und dann hast du von heute auf morgen, glaube ich, das Rad in die Ecke gestellt und der Traum vom Radfahren war zu Ende. Und die Frage will ich jetzt sorgfältig stellen. Also ich kenne das sowohl von Judo als auch bei Tischtennis, wo ich relativ weit gekommen bin. Es ist ja dann immer eben, und da sind wir wieder so bei dieser Frage, was interessiert mich selber und wie bin ich in einem Vergleich mit anderen? Und ich gucke jetzt die Zahlen an, aber es kommt dann eben bei Tischtennis ist es so, man spielt in seinem Verein, man spielt dann auf Kreisebene und dann kommt man auf einmal in ein anderes Umfeld. Man ist jetzt dann im Bezirk oder ein anderes Beispiel jetzt dazu ist genauso, man ist an der Schule und war jetzt gut in Mathe und Physik und dann kommen wir jetzt zum Studium, da sind ganz andere und auf einmal ist man ein ganz kleines Licht. Aber manchmal ist es dann eben auch so, das sortiert sich wieder neu und man muss dann erstmal wieder Anschluss finden und wenn man in diesem Umfeld ist, kann es trotzdem sein, wenn da eine gewisse Zeit vergeht, dass man wieder ganz vorne dabei ist. Und da jetzt erstmal die Frage, bist du ganz sicher, dass aus dir wirklich kein Lance Armstrong geworden wäre? Kannst du da ganz sicher sein? Und hast du da vielleicht nicht doch Zweifel in dir oder tut es dir nicht leid, dass du dir nicht vielleicht doch dabei geblieben bist? Und welchen Bezug hast du heute zum Radsport? So, das sind die dreifache Fragen.
Also, selten war ich mir so sicher, dass das die richtige Entscheidung ist und auch rückblickend nach wie vor, weil zu 100% nicht zu 99%, sondern zu 100% wäre aus mir kein Lance Armstrong geworden. Und Lance Armstrong ist natürlich auch mittlerweile sehr in Verruf geraten, ja, mit Doping-Geschichten. Ist vielleicht auch das schlechte Beispiel, aber er war ja die Person, die mich damals dazu inspiriert hat, aufs Rad zu steigen. Und dann bin ich im Schweizer Urlaub und so habe ich angefangen, Rad zu fahren, und das war fantastisch. Das war die richtige Entscheidung, weil du hast gesagt, ich war sehr gut. Ich war nicht sehr gut. Ich war ordentlich, war hin und wieder mal vorne mit dabei, aber das bei nationalen und auch kleineren Rennen. Ich habe es dann irgendwie in den Bundesliga-Kader von Nordrhein-Westfalen geschafft, bin am Ende ja für Köln gefahren, also für den VCS Köln, für die, die sich ein bisschen besser auskennen, und fahre heute auch immer noch mit Stolz die Trikots durch die Gegend von früher, und war aber einfach nicht gut genug. Also das war eine Rundfahrt am Genfer See damals. Das war auch nicht in Deutschland. Das war mit der Bundesligamannschaft auch. Und das war krass, was da für Jungs am Start waren. Und wenn du dann merkst, ja okay, Moment mal, ich bin hier auf Rang 137 von 180 Startern, dann, ja, was soll das? Also wofür? Ne? Weil das ist ein Sport, wo du unglaublich viel Aufwand betreibst, ja, und wo die Upside nie wirklich groß ist, es sei denn, du bist halt Marcel Kittel, Christopher Froome oder so. Das sind so die einigen wenigen an der Spitze, die damit richtig erfolgreich werden und richtig viel Geld auch verdienen. Und alle anderen können zusehen, wie sie irgendwie über die Runden kommen und können von Jahresvertrag zu Jahresvertrag hoffen und beten. Und da habe ich zum Glück, und da bin ich einfach rückblickend total dankbar für, eine ganz klare Entscheidung getroffen. Und habe nicht noch irgendwie so ein bisschen hier, ich bin nach Hause gekommen, bin noch ein Rennen in Bochum gefahren, das weiß ich noch, der Sparkassen-Giro, und dann habe ich aufgehört. Und so ticke ich auch, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Deswegen hadere ich auch unglaublich stark gerade mit mir, dass ich auf so einen 2-Wochen-Rhythmus gegangen bin mit dem Podcast, weil ich eigentlich so ticke, dass, okay, wenn dann richtig und dann jede Woche. Das fällt mir sehr schwer. Das ist so diese Sportler-DNA in mir, wenn dann richtig. Und da bin ich sehr dankbar für, weil das hat den Weg frei gemacht für das Modeln damals. Also ich hatte dann, das fing ja dann kurz vorm Abi an, und dann fing die Reise an, und die war auch gut und lohnenswert. Bin ich auch extrem dankbar für. Und um auf die zweiten Teil deiner Frage einzugehen, ich fahre wieder, und das seit relativ kurzem. Also ich habe ja viele Jahre in Düsseldorf gelebt und bin da wirklich gefühlt einmal im Jahr gefahren. Wenn schönes Wetter war, bin ich eine halbe Stunde den Rhein hoch und eine halbe Stunde wieder runtergerollt, und habe noch ein altes Rad von damals, hatte da auch keine Klickpedale dran, sondern einfach nur ganz normal, und bin damit ein bisschen durch die Gegend gerollt. Mittlerweile kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen Corona-bedingt, habe ich mein Rad wieder, ja, abgedatet, habe mir Schuhe gekauft, habe auch wieder fahre jetzt mit Klicksystem wieder, habe meine Ausstattung ein bisschen verbessert und fahre jetzt etwas systematischer hier bei uns in der Gegend in Aachen und baller manchmal sehr gerne mit so ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden durch die Gegend und genieße das total. Also ich genieße das ins Unermessliche, weil ich weiß, deswegen, ich weiß, warum ich diesen Sport damals betrieben habe. Ich weiß, warum ich diesen Sport heute noch liebe. Und ich fahre wieder, aber das mehr so als auch als Hobby, ne? Und da wird auch nicht mehr draus werden. Und die Entscheidung damals war schon genau richtig.
Ja, das gefällt mir, dann hätte ich das ja vielleicht doch als Einleitung nehmen können. Also ich fahre auch sehr begeistert, aber sehr untalentiert Rennrad, aber mit großem Spaß, und ich finde es eine unheimlich entspannende Sache.
Ja, ich kann leider nicht langsam fahren. Also wenn ich mich aufs Rad setze und vor allem wenn ich E-Räder vor mir sehe, ja, muss ich da ran, muss ich vorbei, es ja, geht nicht.
Okay. Ja. Gut, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir kommen zu den Halbsätzen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
So, wenn es mir auf jeden Fall gelingen würde, dann würde ich?
Dann würde ich wahrscheinlich sofort mein nächstes Buch anfangen zu schreiben, was nämlich unter anderem auch die ganze Zeit verschoben wird. Mir liegt ein Buch natürlich übers Andersmachen auf dem Herzen, was grob konzeptionell schon existiert, aber auch dafür einfach gerade die Zeit fehlt. Wenn ich aber wüsste, dass das gelingt, würde ich damit sofort beginnen.
Ich war als Model erfolgreich, weil ich erstens
Weil ich erstens Ja gesagt habe.
Zweitens?
Ja, wenn ich das noch einen Gedanken dazu, weil das war damals eine entscheidende Situation. Meine Agentur rief mich an, da war ich kurz vorm Abi und die sagten zu mir, hier, hör mal, du bist ja bald mit dem Abi fertig, wir würden dich gerne ins Ausland schicken. Wie wär's denn mit Singapur? Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wo Singapur liegt und habe einfach Ja gesagt. Und das trage ich in mir, dieses Ja-Sagen zu Neuem. Und das ist erstens.
Zweitens,
weil ich, gut, man kann sich natürlich über die Definition von erfolgreich definieren, aber ich habe jetzt nicht, also es gibt Jungs, die viel besser gearbeitet haben, noch viel besser verdient haben, aber ich habe schon überdurchschnittlich gearbeitet, weil ich zweitens, das ist schon schwierig, ich glaube, weil ich eine gewisse Art von Zuverlässigkeit dann hatte, wusste, worauf ich mich einlasse, wusste auch, was von mir gefordert wird. Also, dass du eine gewisse Fitness hast, dass du irgendwie gesund bist, dass du pünktlich bist, dass du Termine wahrnimmst, dass du mit Rückschlägen umgehst. Ich erzähle ja gerne die Geschichten so von so Castings, wo du da mit, ja, wo du halt quasi völlig ignoriert wirst. Und das wäre zweitens.
Und drittens?
Das hatte ich mir gerade schon gedacht. Hoffentlich sagt er nicht drittens. Drittens, weil es so sein sollte. Keine Ahnung, es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und das gehört zu allem dazu. Und ich habe extrem viel Glück da auch einfach gehabt. Und um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe viele Jahre für Hugo Boss im Online-Shop, den Online-Shop fotografiert. Und das waren so 2-3 Modelle, die immer wieder gebucht wurden. Warum? Weil der Kunde geguckt hat, bei welchen Modellen wird am meisten geklickt. Und es gab einen Blonden und einen Brünetten, die halt sehr viel gebucht wurden. Und das war und der Blonde war halt ich, weil halt viel geklickt wurde. Und da habe ich ja, was soll ich da auch, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist drittens, das ist Glück. Okay.
Das drängendste Problem unserer Zeit ist,
dass wir anderen nicht zuhören.
Wenn ich an Klimaerwärmung denke, dann
weiß ich, dass das nicht mein Lebensthema ist.
Eigene Kinder bedeuten mir
alles.
Ich habe die Liebe fürs Leben gefunden, weil
Ah, das ist schwer. Weil ich lange gesucht habe.
Was ich besser als jeder andere kann, ist
mich durchbeißen.
Was ich in meinem Leben unbedingt erreichen möchte, ist
Ja, auch das hat was mit Kindern zu tun. Irgendwann mal das Feedback zu bekommen von meinem noch nicht geborenen Sohn, also wir haben noch keine Kinder, dass er stolz, oder ach, kann auch die Tochter sein, dass die Kinder stolz auf einen sind, das wäre schon, das macht viel mit mir emotional.
Jetzt kommt noch eine letzte Würdigung an Tim Ferriss. Mein bester Kauf für unter 100 Euro.
Oh ja, das ist auch eine großartige Frage von ihm. Mein bester Kauf für unter 100 Euro. Generell oder der sagt immer so in letzter Zeit, ne?
Ja, kann auch generell sein.
Für unter 100 Euro. Wäre es zu langweilig, wenn ich Bücher nenne? Wahrscheinlich, nee, ne? Nee. Ja, ich komme. Es gibt vielleicht schon viele Dinge, die irgendwie. Aber Buch ist natürlich hier eine sichere Bank und die Aufmerksamen von euch, die häufig zuhören, die wissen auch, was das für Bücher sind. Und ein Buch, was mir sehr die Augen geöffnet hat und das auch zum Thema, wie hast du es eben genannt? Die Frau meines Lebens?
Ja, die Liebe.
Die Liebe meines Lebens, genau. Es passt auch dazu, ist das Buch von Erich Fromm, Die Kunst des Liebens. Ich glaube, das kostet irgendwie, weil es so ein kleines Ding ist, paar Euro nur. Und das ist einfach ein absoluter Augenöffner, was Liebesbeziehungen angeht.
das war ja dann auch gut, dass du an deine Partnerin gedacht hast und nicht an deinen Podcast oder an dein Rennrad bei der Frage nach der Liebe deines Lebens, sondern dass du da direkt an die Frau gedacht hast. Das war ja nicht impliziert zwangsläufig in der
Stimmt.
Frage.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, jetzt wo du Fangfrage hier. Ja, aber dann habe ich das ja, dann habe ich das ja bravourös gemeistert, weil tatsächlich kann ich jetzt auch, wenn ich zurückfühle, war das sofort, ich habe ja nichts anderes gedacht.
Okay, sehr schön. Das ist eine gute Basis dann für die Familie, die du dir vorstellst. Ich bin mit meinem Programm am Ende. Jetzt brauche ich deine Hilfe als König der Überleitungen, um das Ende zu finden.
Ja, das Ende müssen wir gar nicht finden. Wir kommen einfach zum Ende.
Okay.
Zu einem ganz natürlichen Ende. Und ich danke dir vielmals, lieber Bertrand, dass du dir die Zeit hier für dieses, ja, es ist ja dann am Ende des Tages doch ein Experiment genommen hast. Und ich freue mich, wenn solche Folgen den Podcast bereichern. Das ist mal was ganz anderes. Auf zu den nächsten Geburtstagen, würde ich sagen. Das war jetzt Nummer 3. Da werden noch ein paar kommen.